die Presse.
Dieser Podcast wird unterstützt von Erste Group und Vienna Insurance Group.
Heiß ist es.
Wir reden jetzt aber nicht über das Wetter, oder?
Wie mein dreijähriger Neffe zu sagen pflegt, eh nicht. Daher zunächst einmal ein Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel der East Side Stories. Wir sind Martina Czernowska
und Thomas Seifert. Schön, dass Sie dabei sind.
Diese Folge ist ein bisschen anders als die bisherigen.
Genau. Wir haben diesmal nämlich eine Gastinterviewerin.
Ja, es ist Anna Atanasova. Sie hat schon öfter für European Voices geschrieben und nun hat sie den Bürgermeister von Sofia zu einem Gespräch eingeladen.
Und außerdem haben wir statt unserer regulären Sprachnachricht aus einer europäischen Stadt einen kleinen Bericht vom Wiener Hauptbahnhof.
Da hätten wir uns fast getroffen, Thomas. Du kommst ja gerade aus der Ukraine.
Ganz genau. Wenige Tage vor der Aufnahme dieser Folge habe ich in Kiew vor einem Plakat gestanden, auf dem in großen Lettern stand »This is normal«. Das war das Motto der diesjährigen Art Kiew, der wichtigsten Kunstmesse des Landes. Und es ist natürlich ein doppelbödiger Satz, denn nichts ist an dieser Lage normal. Nicht die Luftalarmsirenen, nicht die Flugabwehr in der Nacht, nicht die App, die auf jedem Handy ständig die nächste Drohne meldet.
Darüber haben wir ja schon in der vergangenen Folge ein wenig gesprochen.
Genau.
Und auch diesmal hast du in Kiew nicht nur Diplomaten und Politiker getroffen, sondern hast dich in der Kunst- und Kulturszene bewegt, wie beim vielbeachteten Theaterfestival Kiewfest.
Ja, ganz genau. Und gegründet hat dieses Kiewfest die litauisch-ukrainische Theatermacherin Kristina Kiselowaite. Im Gespräch hat sie einen Satz gesagt, der mir nahegegangen ist. Und zwar, warum hat es eine Vollinvasion durch Russland gebraucht, damit wir Ukrainerinnen und Ukrainer verstehen, was Kultur für uns bedeutet. Sie zieht eine sehr schöne historische Parallele. Sie sagt, die Salzburger Festspiele wurden 1920 nach dem Ersten Weltkrieg gegründet und die Wiener Festwochen 1951 nach dem Zweiten. Große Festivals entstehen also nach großen Kriegen, sagt sie, und wollen mit den Festivals die Menschen wieder zusammenbringen, etwas gemeinsam teilen und etwas gemeinsam zu fühlen. Genau das, sagt Kiselowaite, braucht die Ukraine heute.
Erzähl ein bisschen über dieses Festival. Was wurde dort gezeigt?
Ja, da wurden höchst unterschiedliche Produktionen gezeigt und besonders diskutiert wurde zum Beispiel Eneida vom Theater der Veteranen. Eine choreografierte Adaption des ukrainischen Klassikers. Auf der Bühne stehen da Veteraninnen und Veteranen, viele mit Amputationen, mit schweren Brandverletzungen, mit verlorenem Augenlicht. Die meisten standen übrigens zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben auf einer Bühne. Eine Kooperation mit den Wiener Festwochen ist für 2027 in Vorbereitung. Zweitens habe ich Troy and Women gesehen, eine Performance über Frauen im Krieg nach der Tragödie des Euripides, aufgeführt ausgerechnet im Techno-Club K41. Über Techno haben wir auch letztes Mal im Podcast gesprochen. Mhm. Und drittens Modranit, Songs of Winter War vom Kollektiv Opera Aperta. Und das ist auch eine sehr konkrete Empfehlung von mir für unsere Hörerinnen und Hörer. Diese Oper gastiert von 1. bis 3. Juni bei den Wiener Festwochen im Theater Akzent.
So viel Werbung muss sein. Apropos Werbung, wenn auch in einem völlig anderen Kontext. Eine interessante Aktion dazu hat sich die Erste Group einfallen lassen, die erfreulicherweise auch unseren Podcast sponsert.
Ja, und die Erste Group ist mittlerweile in Polen eingestiegen mit dem Kauf der Santander Bank Polska, der drittgrößten Bank des Landes. Die Transaktion mit einem Volumen von rund 7 Milliarden Euro war zu Jahresbeginn abgeschlossen.
Und Ende April wurde die Marke Erste offiziell in Polen eingeführt. Innerhalb eines kurzen Zeitraums erfolgte das Rebranding für rund 6 Millionen Kundinnen und Kunden. Mehr als 500 Filialen und Servicestellen, hunderte Bankomaten und gut 2 Dutzend Karten präsentieren sich seitdem im neuen Design. Und noch eine Marketingidee tauchte auf, einen Zug als Werbeträger einzusetzen. Insgesamt 3-mal soll ein eigens angemieteter und speziell gestalteter Zug zwischen Warschau und Wien verkehren. Für Kundinnen, Mitarbeiter, aber auch für Menschen, die an einem dazugehörigen Gewinnspiel teilgenommen hatten. Die erste Fahrt ist bereits erfolgt. Wir haben uns das auf dem Wiener Hauptbahnhof angesehen und vor allem angehört.
Erste Wiedeński dojechał właśnie na stację w Wiedniu. Życzymy udanego pobytu i dziękujemy za fantastyczną podróż. Do zobaczenia już w niedzielę.
Soeben ist der Zug aus Warschau angekommen. Ganz in Blau getaucht, mit bunten Figuren verziert. Der Schaffner verabschiedet die Reisenden und wünscht noch schöne Tage in Wien. Viele der Fahrgäste haben diese Fahrt und den Aufenthalt bei der Verlosung eines polnischen Radiosenders gewonnen. An Bord konnten sie einem Konzert lauschen, lernen Apfelstrudel zu machen oder in einem Waggon, der einem Kaffeehaus nachempfunden war, Schnitzel essen. Die Reaktionen sind dementsprechend begeistert.
Niesamowicie przygotowanie całego wyjazdu, przebieg podróży, atrakcje spowodowały, że przez chwilę nie czułyśmy się znudzone. Jesteśmy najedzone, uśmiechnięte, radosne i przygotowane na kolejne dwa dni w Wiedniu.
Es war unglaublich. Die Vorbereitung dieser Reise, ihr Verlauf, all die Attraktionen haben uns sehr gefallen. Wir sind gesättigt, fröhlich und vorbereitet auf zwei schöne Tage in Wien. Ein weiteres Resümee fällt ebenfalls euphorisch aus.
Wspaniale, ja się czułam jak w bajce.
A, świetnie. A dlaczego? Dlaczego było tak fajnie?
Przyjemna obsługa, świetne atrakcje, po prostu no, niespotykane dotąd doświadczenie.
Wunderbar, ich habe mich wie im Märchen gefühlt. Ein sehr angenehmes Service, tolle Glanzlichter, ganz einfach ein bisher nie dagewesenes Erlebnis. Doch für einige Fahrgäste ist das Erlebnis noch nicht beendet. Der erste Zug fährt zum Westbahnhof weiter. An Bord sind nun vor allem Mitarbeiter der Bank, sowohl polnische als auch österreichische. Und sie haben noch eine Aufgabe. Sie sollen gemeinsam Pierogi machen. Polnische Teigtaschen, die mit allen möglichen gefüllt sein können. Sie tun es unter professioneller Anleitung von Köchinnen und Köchen.
My name is Adriana Matczewska. I'm a chef working in Poland, working in media, also a book author, and today I am your chef. At each table you have my confident sous chef who will run you through the magic of Polish pierogi that we really, really love to eat and to prepare. I know that your apfelstrudel is something that is also very traditional, so we want to show you our Polish traditions. Can you, I don't know if it was ever made, preparing Polish pierogi at train running, okay? So maybe we are first in the world, so applause for us for being a bit crazy.
Die Lernwilligen, die in der Zwischenzeit mit langen Küchenschürzen ausgestattet worden sind, gruppieren sich um drei große Tische. Vor sich haben sie Schüsseln stehen, in denen die Zutaten für die Pierogi bereits vorbereitet sind. Kartoffelmasse und Topfen, Kraut mit Pilzen. Doch noch gilt es, den Teig auszuwalzen, daraus kreisförmige Stücke auszuschneiden, diese zu füllen und zusammenzukleben. Als Belohnung winkt, dass die Pierogi gleich danach gekocht und verkostet werden können. Aus polnischer Sicht scheint dies gar nicht so schwer.
My grandma taught me prepared pierogi when I was 5 years and now always for all family events I prepare pierogi.
How many of them?
About 100, 120.
It's a lot of work.
It's a lot of work, yeah, but I like it.
Aber auch Anfängerinnen macht es Spaß.
Sehr, sehr lustig. Es war sehr cool, was Neues zu lernen. Und ich habe noch nie Pierogi gemacht. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich mache es wieder. Und jetzt hoffe ich, dass sie noch gut schmecken. Aber da bin ich mir sicher.
Und das Ergebnis?
Mmh, sind super geworden. Ja. Mhm.
Doch schon bald müssen auch die letzten Fahrgäste den Zug verlassen. Auf dem Bahnsteig bleibt noch ein wenig Zeit, Bilanz zu ziehen. Von den Anfängen des Zugprojekts bis zu den vergangenen Stunden. Angelika Molk von der Marketingabteilung der Erste Group fasst zusammen.
Also die Erste ist jetzt seit kurzem erst in Polen und in Polen weiß natürlich niemand, wer oder was ist diese erste Bank. Und mit dem Launch der Marke hat man halt versucht, so viel wie möglich auch Berührungspunkte mit der Marke zu schaffen, die halt jetzt über den Spot im Fernsehen hinausgehen. Und eine Idee, die relativ am Anfang aufkam, war eben dieser Zug. Der Zug soll so quasi Warschau und Wien verbinden, der soll Polen und Österreich verbinden und der soll halt auch so eine ganz, ganz eigene Experience bringen, die auch so ein bisschen diesen erste Spirit zeigt. Dann kam gleich am Anfang die Idee von den polnischen Kolleginnen, ja, das muss irgendwie, die Polen lieben Wien, das muss halt irgendwie ganz geil sein und dann, ja, es muss Schnitzel geben, es muss Apfelstrudel geben, aber es muss trotzdem auch so eine gewisse Wiener Modernität rein oder österreichische Modernität. Jetzt haben wir diese Kunstplakate, wie man es auch in Wien kennt, in diesen Kaffeehäusern oder im HWLK oder im Altwien, von den Ausstellungen, von den Lesungen und so weiter. Und es soll halt einfach, obwohl so eine Zugfahrt ist ja urlang, es dauert ja 8 bis 9 Stunden und man soll trotzdem einfach die beste Zeit haben. Und ich glaube, das ist ziemlich gut gelungen.
Wenn wir uns so zwischen Kiew, Warschau und Wien bewegen, so bleiben wir thematisch doch bei den Städten.
Immerhin beschäftigt sich die nächste Ausgabe der European Voices damit, die Mitte Juni erscheint. Dabei fassen wir Städte nicht nur als Verwaltungseinheiten oder Verkehrsknotenpunkte auf. Städte sind Räume, in denen Ideen entstehen, ausgehandelt und manchmal auch verteidigt werden. Genau das ist der Leitgedanke der nächsten Nummer, unter dem Motto Cities of Ideas.
Ganz genau. Und passend dazu führt unser Hauptgespräch heute in die bulgarische Hauptstadt. Anna Atanasova hat für die European Voices den Bürgermeister von Sofia, Vasil Terziev, getroffen.
Terziev hat einen interessanten Hintergrund. Vor seinem Wechsel ins Rathaus war er einer der prägenden Köpfe der bulgarischen Tech- und Startup-Szene. Unternehmer, Investor, Community-Builder. Seit 2023 ist er Bürgermeister und versucht, diese beiden Welten zu verbinden.
Anna Atanasova hat ihn gefragt, ob Sofia eine City of Ideas im historischen Sinn ist, so wie Venedig oder Florenz oder auch Wien. Es ging um Bürgerbeteiligung, um das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Institutionen und um die Rolle, die Städte heute in Europa spielen, vor allem wenn ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich gegen die Zentralregierungen behaupten müssen. Und es ging natürlich auch um KI, also künstliche Intelligenz und darum, was eigentlich gleich bleiben soll, egal wie schnell die Welt sich um uns dreht.
Hören wir uns dieses Gespräch an.
Historically, cities of ideas have been places like Venice, like Florence, like Vienna, small towns in Europe that, you know, somehow gave rise to the social, political and cultural discourse that was happening on the continent. But then again, just by mere definition, city of ideas is might as well be just a city that produces way too many ideas that it can sustain. So I'm just curious to hear your take on this, Mr. Terziev. Would you call Sofia a city of ideas? And which definition would you prescribe it?
I would definitely see Sofia as a city of ideas, and that's something that I've always worked towards in my prior life and now as a mayor, because a thriving city rests on more or less two pillars. One is the opportunity that it provides to people, to businesses, reasons to stay, because you have prosperity, you have growth. The other part is the quality of life, and both need to be there for a city to be thriving. And for the first, you really need ideas. You really need people who push the envelope. You need innovation. You need forward-thinking institutions. And luckily, Sofia has managed to build that capacity in the last 25 or so years, building a very strong IT sector, then venture capital, startups, entrepreneurship at large, now moving into new things such as aerospace, AI, robotics, biotech, and many other things that I believe will position Sofia as a very interesting destination for companies to start and for people to come work, live, and settle. And luckily, we're seeing that. In recent years, we see a lot of Bulgarians coming back just because of the level of opportunity in the city, which creates this, you know, positive spiral of opportunity, which leads to more ideas, more growth, more capital, and it accelerates. And also we see another thing happening, which is internationals coming to Sofia and enriching the community. If 25 years ago, you'd walk on the streets, you'd hardly hear somebody speaking something other than Bulgarian. Now it's a lot more vibrant, and it's because the city has become a lot more cosmopolitan, a lot more open, and this is also due to the fact that it has a lot more opportunity to offer. So our goal is, as an administration, and stepping on my experience from the life of an entrepreneur, investor, and community builder, is to bridge the administration, to business, to academia, so that we work together towards a more cohesive and bold vision for the city for the next few decades.
You've been in a position of an ideas creator, ideas generator in the past, and now you're stepping into an ideas enabler. You've stepped into an ideas enabler, yeah, sort of role. So how does it look like from in there?
Yeah, no. I mean, the role of not getting in the way. Yeah. It's not really driving it, but not getting in the way. And as we like to joke, my objective as mayor and that of the administration is to roll back the red tape and roll the red carpet. That's our motto, and we're trying really hard to get closer to citizens, streamline the processes that help us be closer to them and be better at resolving issues, because that was one of the things that were a problem, the deep tie between the society, the civil society, and the administration was severed. So now we're trying to bring back that institutional trust, because no institution can work effectively and be credible if there's no trust. So how do you gain trust? By delivering on your commitments, by showing that you have a vision and you being then very persistent in delivering on that vision. And also that's associated with changing the culture of the organization as a whole. And my objective is to make it an inside-out organization, meaning everything we do based on what citizens want, what citizens need. So rather than push messages, policies, and things that originated in some cabinet, in some office, without much communication to interested parties, without much debate, without any type of consensus building, rather we do it the other way around. Be a lot more open, transparent about everything that's happening, so that people can get involved at the right time in the right way. And that's also is needed in terms of civil education, in terms of how institutions work and how you can be part of the decisions and the debate. So that's probably one of the biggest challenges, not so much fixing roads and building parks and buildings and whatnot, but really changing the culture of people to work in a more collaborative way internally, in a more collaborative way with external stakeholders, and having integrated, thought-out policies that are long-term. That was also one of the things that I found lacking. It's the long-term thinking, which is well outside of a mandate. And it's not typical just for the municipality, but for pretty much all public institutions and even countries, that very few have a long-term agenda, which transcends different administrations and most optimized for just a given mandate and for getting another one. Whereas our ambition is to optimize for the good of the city in a long-term perspective, build the right systems, processes, and then every administration to be more capable than the previous one, so that we have this passing of the baton and acceleration.
Yeah, and just creating this whole even community, if you will, around the city and around the values.
It's a community, so it's very similar in this respect to, it's just human. It's not about municipality, business, for-profits, non-profits. It's about the basic concept that you're not alone and that together, especially aligned around a clear long-term goal, a set of principles, we can collectively do a lot more than each individually. As a person, as a business, as a city, if you will.
And that being said, what role do you think that cities like Sofia or Zagreb or Budapest play in the European community and on the European map? What is our thing that we bring to the table?
to be very good case studies of how a mayor survives when they are battered by central government and they're at odds with the state, because it has implications on financing, it has implications on many projects and policies. So it also comes to show that the fight for democracy is real and it's fought at the city level, because we are closest to people. And if you need to preserve democracy and make sure it works, it's really on the local level. And that's what I keep telling the team, getting back to policymaking and thinking about the future. our objective is to deliver value to all citizens, those who voted for us, those who didn't, those who don't vote because they don't see any reason to vote. So really, we need to serve everyone.
And what is your favorite thing about Sofia? To go on a bit of a positive note.
Everything that's unique about our wonderful city. 5 mountains, 25 rivers, extremely rich in thermal reserves, over 25 different types of mineralization, not 25 sources, 25 different types of mineralization. Very big and beautiful parks, green ring that will connect all those parks, the rivers that will become linear parks connecting the green system with the mountain, the rich history and archaeology of Sofia, the fact that it's a multicultural, multi-ethnic city where in just a perimeter of 500 meters you have a synagogue, an Orthodox church, a mosque, and a Catholic church. So there's so much to love about Sofia, but I would put those three pillars. The mountains, the rivers, the parks, extremely green. The historic past and the fact that we are a safe multicultural city.
I agree 100%, but now with technology and AI taking over the global family, wouldn't the divide between the central capital and rural areas be even bigger? And how do you actually introduce technology and prepare societies and communities for what's to come with artificial intelligence?
I don't think anybody is extremely well prepared. No country, no sector. All of us are trying to figure it out. We are trying to figure out how to best leverage it in the administration and for all the fears that we have. And I don't think there is a normal human being that doesn't have some sense of fear, you know, how fast everything's going and how many people might be on the job market. But still, what I see today is a lot more opportunity than threats. And we are looking at ways to leverage all that technology to streamline processes, to become better, faster at serving customers, at driving internal innovation. And at least in the foreseeable future, I don't see like a threat in terms of job displacement. Looking from my current role. Now, some industries will be affected, but again, it's a matter of preparation. So yeah, today's tools, they can code pretty well, but you still need the human to more or less lay out what needs to be done. Then you need the human to essentially control the final output and verify it. So the nature of the job changes, but if you were a capable developer yesterday, you'd probably be a lot more capable developer moving forward, because all the grunt work that's not really value added, doesn't have any sort of creative thinking, will be done by a model. And you can focus on what needs to be done and how it creates value. So the more we prepare people to think in ways about value creation rather than just doing the grunt work, whether it's legal, whether it's IT or something else, the faster we'll adapt and we'd leverage the opportunity. You know, it's like surfing. It's a big wave. And if you are a good surfer, it's a pretty wild ride. If you are bad, you shouldn't go surfing you shouldn't do big wave surfing. So for us, it's really about training to be good at big wave surfing. And I'm hopeful that Sofia and Bulgaria as a whole will leverage that as an opportunity rather than being a threat and something that creates a further lag between us and some other developed countries.
Hopefully this develops in the right way. How do you see Sofia in 10 years if technology starts to penetrate in the right human-centric way?
As one of the, I see it as one of the AI capitals in Europe, the world. probably a lot more automation in everything, from waste management to autonomous vehicles to sensors for pretty much everything that delivers on our goal to be a data-driven, real-time organization, and doing that in a very open way so that citizens can see pretty much everything about the city, so that NGOs can be watchdogs, so that business can build on top of that data. That's another big effort in terms of digitization, opening up the data of the city so that it's not just used internally, but it's used by all the external stakeholders, because that creates the interesting opportunities. When you start connecting the data, the processes, the systems, the sensors, this opens up a sea, like ocean of opportunity.
And what do you think will stay the same in Sofia, no matter what changes on the global level, no matter what technology innovations come? What will stay true?
What we want to preserve is all the green systems, the parks, our beautiful rivers, the mountains. With climate change, we are rethinking our approach to water management, to like how we maintain the vegetation in the parks, and just ensuring that what we today see take as granted stays for future generations, and we preserve, because that's exactly what I said earlier, one of the very big differentiators of Sofia, of how green it actually is.
Yeah.
Over 60% of the territory is parks and green areas. It's one of the greenest cities and definitely greenest capitals in the world.
Yeah, hopefully it will stay the same. And what is one dream or ambition you gave up on since you became a mayor?
I don't give up on my ambitions. People who work with me know that I'm extremely persistent. If I believe in that something needs to be done, that it's important, if I have a very strong like vision or a desire to achieve it, I'll try 10 times. If I fail 10 times, I'll change my approach on the 11th, but I will not give up. And people are learning it the hard way, that for the important stuff, I absolutely never give up.
So what is your favorite thing to do in Sofia during summer?
Walk around the parks, go to Vitusha, enjoy what nature has given us and what we've done artificially as well, because there's a lot of development and planting, tree planting, that has led to the city being what it is today.
And if someone comes to Sofia for the first time, where should they go to understand the city best?
Just do a tour, walk around in the historic center from Alexander Nevsky Cathedral down to Parliament and to Presidency. Then take a walk on Vitusha Street, which has lots of bars, restaurants, cafes, and a wonderful view to the mountain. Then walk around the National Palace of Culture, another lively spot, and basically go through the parks, to the small city streets, and they will feel the vibe of the city. It's a very, it's alive. As the slogan,
yeah,
of the city goes, it grows, but it doesn't age.
Das war Vasil Terziev, der Bürgermeister von Sofia, im Gespräch mit Anna Atanasova für die European Voices. Die Printversion des Interviews erscheint in der nächsten Ausgabe des Magazins und dann ist sie auch online.
Was uns Terziev mitgegeben hat, ist eigentlich ein sehr einfacher Gedanke. Demokratie wird heute auf der lokalen Ebene verteidigt. Dort, wo die Menschen am unmittelbarsten merken, ob etwas funktioniert oder nicht. Eine Stadtverwaltung, die ihre Aufgaben nicht erfüllt, verliert das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und einmal verlorenes Vertrauen kommt nur sehr langsam wieder zurück.
Eine Botschaft, die übrigens auch zur Kiewer Kunst- und Clubszene passt. Diese Orte sind nicht nur Räume des Feierns oder des Kunstgenusses. Sie sind Räume, in denen sich eine demokratische, europäische Identität täglich neu bestätigt. Auf einer Tanzfläche, genauso wie in einem Rathaus.
Den Link zum Gespräch mit Vasil Terziev finden Sie in den Shownotes. Ebenso einen Hinweis auf die kommende Ausgabe der European Voices.
Sowie den Tipp zur ukrainischen Oper Modranit, Songs of Winter War, die bei den Wiener Festwochen gastiert.
Das war Kapitel 15 unserer Eastside Stories. Jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Podcast-Folge.
Schön, dass Sie dabei waren.
Hören Sie uns wieder.
Servus.
Do svidaniya.